Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und mein heutiger Gast braucht wahrscheinlich überhaupt keine Vorstellung. Ich bin heute im Gespräch mit Andreas Tietke. Er ist der Autor von Der Kompass zum lebendigen Leben, ein Buch über Praxeologie, und er ist Vorstand vom Ludwig von Mises Institut Deutschland. Damit herzlich willkommen, Andreas Tietke.
Lieber Andreas, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Ich würde vorschlagen, lass uns am allerersten ein bisschen über dein Buch sprechen. Mhm. Im Kompass zum lebendigen Leben geht es zum größten Teil um Praxeologie. Praxeologie ist ein Stück weit das, was Ludwig von Mises als einen der wichtigsten Aspekte der österreichischen Schule beschrieben hat. Du hast es in zahlreichen Vorträgen, von denen vermutlich auch einige auf YouTube auffindbar sind, bereits ja, ausführlich erklärt, aber magst du vielleicht trotzdem noch mal kurz darlegen für den Zuschauer, der nicht im Bilde ist, worum es geht und was der Punkt hinter Praxeologie und allem Möglichen ist?
Ja, genau. Also Praxeologie ist die Logik des Handelns, und Ludwig von Mises hat sie begründet und dann auf die Ökonomie angewendet. Er hat gesagt, die Ökonomik ist das best ausgearbeitete Teilgebiet der Praxeologie. So, und jetzt im Gegensatz zur empirischen Sozialforschung, wie sie heute ja gang und gäbe ist und herrschende Auffassung ist an den Universitäten, wo es also darum geht, die Methode des Verstehens einzusetzen. Die Wirtschaftsgeschichte, die Geschichte der Menschheit etc., das sind das sogenannte komplexe Phänomene mit Rückkopplung. Ja, das sind jetzt nicht wie in der Naturwissenschaft konstante Zusammenhänge zwischen messbaren Größen, isolierbar. Ja, was man deswegen tut, wenn man das Verstehen anwendet, ist persönliche Relevanzurteile abgeben, wie relevant ein Ereignis A für ein Ereignis B ist. Also die Interpretation von Korrelationen, die Interpretation von Erfahrungsdaten, das ist heute die Methode, die die Soziologie, Politologie, Ökonomie anwenden. Und Ludwig von Mises hat erkannt, naja, für die Theoriebildung ist die Methode in den Sozialwissenschaften, in der Wissenschaft vom menschlichen Handeln, nicht geeignet. Man kann hier eben nicht, das ist nicht von jedermann jederzeit nachvollziehbar, wie in der Naturwissenschaft die Zusammenhänge, sondern es sind eben Interpretationen von empirischen Daten. Und da kommen verschiedene Menschen zu verschiedenen Einschätzungen. Wir sehen das ja auch, ne? Die Experten sowohl in der Volkswirtschaft als auch Experten für Politik oder sonst was, wann immer hier der Empirismus angewendet wird auf das menschliche Handeln, liegen die oft diametral auseinander in ihren Einschätzungen, ja, und das ist wirklich von mir, würde ich sagen, it's not a bug, it's a feature, ja, das ist halt eben beim Verstehen, das sind persönliche Bedeutsamkeitsurteile, persönliche Relevanzurteile, und da hat er eben dann entdeckt, dass um diese Phänomene wie die Ökonomie oder auch Soziologie, Politologie, Psychologie zu erklären, steht uns eine andere Methode zur Verfügung, nämlich die a priorische Methode, das heißt von vornherein gültige Aussagen, ja, die nicht durch Erfahrungstatsachen interpretiert werden, die nicht durch Erfahrungstatsachen getestet werden können oder auch müssten. Ne? Und da ist er ausgegangen von dem Axiom, der Mensch handelt, ja, er setzt Mittel ein, um Ziele zu erreichen. Und daraus ergeben sich dann ganz bestimmte Schlussfolgerungen. Und die hat er in der Ökonomie dann niedergelegt, ja, der abnehmende Grenznutzen ist eine Schlussfolgerung daraus. Die Zeitpräferenz muss positiv sein. Ja, dem Mensch kann es nicht gleichgültig sein, ob er eine kürzere oder eine längere Wartezeit hat, um sein Ziel zu erreichen. Das bedeutet Zeitpräferenz, kurz beschrieben. Wert ist immer subjektiv, ja, also ist nicht die Person, der Wert, den eine Sache hat, der liegt nicht in der Sache selbst, ja, sondern das ist, welches Ziel die Person mit dem Mittel erreichen will. Vom Ziel her misst sie dem Mittel Wert bei, und das ist also ganz unterschiedlich. Ne? Deswegen konnte er da auch Preisparadoxa lösen. Ja? Der Wert ist nämlich immer auch situativ, ja? Und auf eine bestimmte Menge, ja, einen Grenzwert bezogen. Deswegen ist ein Glas Wasser in der Wüste für einen Menschen natürlich viel mehr wert, wenn er am Verdursten ist, als wenn es reichlich vorhanden ist. Und das kann in der Wüste dann auch mehr wert sein als ein Diamant für ihn. Ja, also das waren ja Paradoxon, die sind ja diskutiert worden damals in der Wissenschaft. Warum ist ein Diamant mehr wert als Wasser? Dann hat Ludwig von Mises nur gesagt, es ist natürlich nie das die ganze Menge Wasser oder alle Diamanten bewertet werden, sondern es sind immer konkrete Transaktionen. Und da ist Ludwig von Mises eben mit seiner Methode, konnte dann auch nachweisen, dass der Interventionismus, also das zwangs- und fallweise Eingreifen des Staates in den Markt, nicht zu den vorgeblich gewünschten Ergebnissen führen kann. Man hat also Preisfixierungen, das Problem stets nur auf die Menge verschieben. Und wenn man beispielsweise einen Mietpreis Deckel einführt, ja, also einen Höchstpreis, dann wirkt sich das natürlich auf das Angebot aus. Ja, das kommt also nicht dazu, dass das Wohnraumangebot verbessert wird oder sich die Wohnraumsituation verbessert, sondern im Gegenteil. Und dann hält das die Interventionisten aber nicht davon ab, zu denken, sie hätten da irgendwie das Richtige getan, auch wenn sie zum schlechteren Ergebnis gekommen sind, sondern es muss nur härter durchgegriffen werden, dann kommt die nächste Intervention und so geht dann die Interventionsspirale in Gang. Und das führt letztlich in den Sozialismus oder in einen Sozialismus, er hat immer gesagt, den Sozialismus deutscher Machart, ne, dass zwar formal das juristische Eigentum noch besteht und nicht die Produktionsmittel formal dem Staat gehören, aber eben de facto wird von der Obrigkeit vorgegeben, wer was wann zu welchem Preis und in welcher Menge produziert. Das also kurz zur Praxeologie und Ökonomie. Und in meinem Buch, Da kommt was zum lebendigen Leben, habe ich dann eben mich dran gemacht, dass Ludwig von Mises gesagt hat, das am besten ausgearbeitete Teilgebiet ist die Ökonomie. Und ich habe mir dann angeguckt, okay, welche praxeologischen Aussagen gibt es für die Psychologie, Soziologie, Politologie? Wie ist es auf die anderen Wissenschaften vom menschlichen Handeln? Was können wir da für Schlussfolgerungen ziehen?
In einem Buch gibt es einen Haufen Praxisbeispiele, die jeder direkt auf sein persönliches Leben beziehen kann. Deswegen hat das sogar meiner Meinung nach noch einen viel direkteren Praxisbezug, als was man jetzt in Human Action zum Beispiel lesen kann. Es ist sehr anschaulich und dafür auch, es ist ein Wälzer. Man muss sagen, man wird es jetzt vermutlich nicht an einem Abend durchlesen und nichtsdestotrotz, und du hast es ja auch gerade gegen Ende ein Kapitel aufgebaut, wo du viele praxeologisch wahre Aussagen hinstellst und die für jeden permanent, also sie sind selber überprüfbar, sag ich mal.
Ja.
Und jetzt habe ich den Faden verloren. Man liest sie und sie kommen einem erstmal vor wie eine Aussage, von der man denkt, muss ich erst drüber nachdenken, aber wenn man, das ist eben der Punkt, das Nachdenken selbst reicht. Es ist keine empirische, permanente Überprüfung notwendig.
Genau. Mises hat gesagt, wenn er empirische Argumente verwendet hat, dann hat er gesagt, es dient lediglich der Illustration. Also es ist nicht hier für die Theoriebildung maßgeblich. Und Wirtschaftsgeschichte hat natürlich auch ihre Berechtigung oder Versuchung, Prognosen zu machen, also die Methode des Verstehens anzuwenden. Und da hat Mises gesagt, da muss man halt aber immer gucken, dass die Aussagen, die dürfen nicht im Widerspruch stehen zur Logik, zur Mathematik, zu den Erkenntnissen der Naturwissenschaft und zur Praxeologie. Und so kann man natürlich viel besser testen, ob Aussagen empirischer Forscher, beispielsweise der Mindestlohn wirkt. Das ist so eine Aussage, da kann man sagen, dass die Studie darüber hätte sich der Empiriker sparen können, denn handlungslogisch wissen wir von vornherein, dass ein Mindestlohn unterhalb des Marktlohns schlichtweg wirkungslos bleibt und oberhalb des Marktlohns tendenziell zur Arbeitslosigkeit führt, ja, weil natürlich bei Mindestpreisen das Problem verschiebt sich vom Preis auf die Menge, dann nimmt die Nachfrage ab und das ist eben a priori so.
Arbeitslosigkeit ist wieder so ein Begriff, den, wenn ich höre zum Beispiel öfter mal Maurice Höfgen vor der Modern Monetary Theory. Ja. Und für diese Leute ist Arbeit ein sehr, sehr streng gefasster Begriff, so wie ihn die Rechtslage in der Bundesrepublik jetzt heute vorsieht. Ne? Ich bin mein persönliches Verhältnis zum Arbeitsmarkt ist, dass ich nicht genügend wert bin für einen Unternehmer, für den Arbeitsmarkt, um dort in Arbeit zu kommen. Dementsprechend falle ich in die Arbeitslosigkeit, in dieses Netz von Sozialhilfe, das mir der Staat auszahlen muss. Und das wäre ja in einer Privatrechtsordnung überhaupt nicht der Fall. In dem Moment, wo der Staat eine Arbeitslosenversicherung quasi anbietet, haben wir ja ein System, in dem einige Leute durch das Netz durchfallen. Und einer Privatrechtsordnung wäre es so, dass diese Markteintrittshürden überhaupt nicht bestehen, sondern dass jeder nach seiner Qualifikation da quasi eine Arbeit findet. Und sei es jemand, wischt eine Stunde den Tisch an am Abend oder sowas ab und kann dafür trotzdem bezahlt werden.
Nicht nur der Mindestlohn führt natürlich zu einer Barriere für jemanden, der dann bereit wäre, von sich aus unterhalb des Mindestlohns zu arbeiten, der darf das ja dann nicht. Ne? Oh, ist eine Hürde, er wird zu etwas gezwungen, was er gerne anders hätte. Ja? Es mag für ihn wünschenswert sein, einen höheren Lohn zu haben, aber wenn es das nicht gibt, wäre eben der Lohn, zu dem er da arbeiten würde, es ist für ihn die beste Option, sonst würde er es nicht machen. Das ist auch eine von vornherein wahre Aussage. Und dann wird der Arbeitnehmer natürlich zwangsversichert noch, ja? Also zwangsweise muss er Sozialversicherungsbeiträge zahlen, die stehen ihm auch nicht zur freien Verfügung. Und da kriegt er dann natürlich auch nicht die Leistungen, Gesundheitsleistungen etc., die er vielleicht nachfragen würde oder die er gerne bezahlen würde. Dann hat er eine hohe Steuerlast. Das heißt, er wäre ganz anders belastet, wenn es diese zwangsweisen Eingriffe in den Arbeitsmarkt nicht geben würde. Er wäre viel, viel weniger belastet. Und dann hätten wir natürlich noch mehr Marktwirtschaft. Und mehr Marktwirtschaft führt immer dazu, dass mehr Wohlstand da ist. Das heißt, der Kuchen wäre auch noch größer darüber hinaus.
Mhm. Dann lass uns mal so ein bisschen den Bogen spannen. Wenn wir uns jetzt vorstellen würden, das ist im Augenblick im libertären Bereich vielleicht eher ein Fantasiekonstrukt, aber das ist ja das, worauf unsere Gedanken hinlaufen sollten. Wenn wir uns aus den Ideen der österreichischen Schule heraus die Welt vorstellen, wie sie sein könnte, dann stellen wir ja fest, dass der Staat in jeder Hinsicht das politische Mittel ist. Ne? Es ist ein Parasitentum und es schafft immer Nullsummenspiele, weil es immer wie bezeichnest du als feindliche Handlung? Ne?
Ich rede von einer feindlichen Handlung. Das ist die lässt sich dahingehend einordnen, das ist also, wenn man Täuschung, Zwang oder Gewalt einsetzt, um jemand anderen zu einer Handlung zu bewirken, die er ansonsten nicht tun würde, oder wenn man Gewalt gegen Menschen einsetzt, gegen seinen Körper und seinen Besitz. Ja, das sind feindliche Handlungen. Genau. Ist natürlich so, wenn ich jemanden Übel androhe, ja, ich sage, zahl mir 1.000 Euro oder ich werde Zwangsmaßnahmen wie Zwangsgeld, Zwangspfändung, Zwangshaft und letztlich auch Gewalt gegen dich einsetzen, dann ist es aus der Perspektive des Betroffenen eine feindliche Handlung und aus der Perspektive des Drohenden ist es natürlich auch, der will ja Zwang einsetzen, um das zu erhalten. Und das führt dann notwendigerweise zu einer Win-Lose-Situation. Ja, Nullsummenspiel im besten Fall. Ne? Denn wir haben ja gesagt, Wert ist subjektiv, Nutzen und Leid sind subjektiv. Ich kann das gar nicht den Nutzen, derjenige hat, der mit Zwang etwas auf Kosten und zulasten von jemandem erhält, ist mit dem Leid, das der Betroffene dann erfährt, gar nicht objektiv vergleichbar. Ne? Also es ist nicht mal Nullsummenspiel ist ja nur so eine Metapher, ne? Eine Allegorie. Das ist die feindliche Handlung. Und jetzt hat der Franz Oppenheimer in Der Staat, das war ja der Doktorvater Ludwig Erhards, hat eben gesagt, ja, der Staat kann aus seiner Sicht nicht anders ins Leben gekommen sein, dass da eine siegreiche Gruppe über eine besiegte Gruppe die Herrschaft erlangt hat. Und dann hat er noch gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten prinzipiell des Austausches. Das ist einmal das ökonomische Mittel, ja, das ist der freiwillige Austausch, das ablehnbare Angebot. Und dann eben das politische Mittel und das ist Zwang. Ja. Also Politik ist nach Oppenheimer die Bewirtschaftung des Menschen mit dem politischen Mittel Zwang.
Jawohl. Jetzt in der Praxis kommen jetzt, gerade auf Twitter und so weiter und so fort, da kommen dann viele Besserwisser vor und sagen mir erstmal, naja, aber das ist die gängige Praxis und sie argumentieren immer, in jeder Situation, egal wie eine Gesellschaft befasst wird, es setzt sich immer der Stärkere durch. Und ich versuche ja meistens darauf einzugehen, indem ich erstmal sage, also wir sind ja keine komplett verrückten Fantasten, die sich denken, wir führen hier das Nicht-Aggressionsprinzip ein und dann haben sich alle lieb. Wir sind ja Realisten. Aber was wir erstmal vorstellen, ist das theoretische Konstrukt, wie ein Rechtssystem geschaffen werden sollte, damit es möglichst konfliktvermeidend ist und damit eben die meisten Vorteile für jedes einzelne Individuum vorbringt. Ne? Das ist die grundsätzliche Idee, die wir im libertären Bereich dazu haben. Also möglichst viel freundliche Handlungen und feindliche Handlungen ja im besten Fall eben auf Null zu senken.
Wenn die Menschen das eben emotional nennen, die Praxeologie ist ja als Wissenschaft wertfrei. Ja? Also es sagt, was ist, beschreibt, was ist die Logik des Handelns, aber nicht, was jemand tun sollte. Und viele, viele Menschen heute, die möchten, dass feindlich gegen ihre Mitmenschen gehandelt wird. Die haben da nichts dagegen, dass Zwang eingesetzt wird, um die zu einer Zahlung zu veranlassen, dass Zwang eingesetzt wird, um die zu einem Lockdown zu veranlassen, dass Zwang eingesetzt wird, weil sie jetzt persönlich glauben, dass der Klimawandel menschengemacht ist und dass die weniger Auto fahren sollten und deswegen Verbrenner verboten werden sollen, etc. Das finden die meisten Menschen in Ordnung. Die wissen um die Umstände, dass das eine feindliche Handlung ist. Aber die behandeln das jetzt, oder aber aus ihrer moralischen Intuition heraus, ja, stellt das kein Problem dar. Ja. Die Umstände sind eine feindliche Handlung. Also, dass Zwang eingesetzt wird, das ist ja offensichtlich, und dass das auch gegen friedliche Menschen eingesetzt wird. Also, die nicht zum Zwecke der Verteidigung sozusagen, sondern da ist ein Mensch, der arbeitet, und da kommt jetzt ein anderer Mensch. Handlungslogisch haben wir eben nicht, das haben auch viele Leute, ne? Bei denen handelt der Staat, die Gesellschaft etc. Das sind keine Handelnden, hat Mises gesagt. Ne? Das sind geistige Konzepte. Ja? Handeln, das sind Menschen aus Fleisch und Blut. Die können natürlich auch in Gruppen und gemeinsam handeln. Ja? Und dann muss man einfach sagen, in der Handlungslogik gucken wir da nüchtern drauf, ohne diese Hypostasierungen, ja? Also dass ich die Verdinglichung von Vorstellungen, dass ich da auf einmal wirklich denkt, der Staat ist ein handelndes Wesen, sondern es sind natürlich Menschen und Gruppen von Menschen. Und dann gucke ich halt und ich sehe, dass eine Gruppe von Menschen Betroffene zwingt, etwas zu tun, was sie wollen. Und diese Betroffenen selbst verhalten sich gegenüber dieser Gruppe an sich friedlich. Ne? Die tun denen nichts an. Und dann kann ich sagen, es ist eine feindliche Handlung. Ja? Und das ist dann auch so. Ja.
Der Staat, muss der sein? Geht das anders?
Also es ist der Staat, so wie wir ihn heute kennen, ne? Also unsere Titel unserer Sendung ist ja Herrschaft muss das sein, ist nicht notwendig. Ne? Er ist da und er ist eine alte Institution, aber es ist nicht notwendig, dass man eine Gesellschaft hat, die funktioniert, dass man gegen die Mitglieder der Gesellschaft Zwang einsetzt. Ja? Da gibt es ja viele Argumente, aber es lassen sich alle Dienste und Leistungen auch in freiwilliger Art und Weise. Es ist nicht denknotwendig, muss nicht Zwang eingesetzt werden, um eine Straße zu bauen. Ja. Also das ist Quatsch. Wir können Straßen bauen. Das hat ja für jeden Grundstückseigentümer, Alex Tocqueville hat das beschrieben, als er in die USA kam, da gab es die Turnpike Societies. Und zu der Zeit, als er drüben war in den USA, im 19. Jahrhundert, da wurden die Schulen privat gebaut, die Häfen privat gebaut, die Kanalanlagen privat gebaut. Also da wurde nirgends Zwang eingesetzt, weil den Menschen natürlich sofort einleuchtet. Ja, wenn sie ein Grundstück haben, brauche ich eine Erschließung, brauche eine Straße, brauche einen Kanal, ich möchte dort Strom haben. Und die Menschen möchten ihre Kinder in die Schule schicken etc. Und weil wir es vorhin von Arbeitsmarkt hatten, ja, da gab es auch vorher natürlich Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit der Arbeiter, ne? die dann im Fall, dass Unfall eintritt oder dass er verstirbt und dann die Familie bedürftig ist etc. oder arbeitslos wird aufgrund des Unfalls. Das können Menschen alles freiwillig in Win-Win-Situationen miteinander vereinbaren. Mhm. Dazu muss nicht denknotwendig Zwang eingesetzt werden. Vielmehr, wenn Zwang eingesetzt wird, wissen wir von Anfang an a priori, dass aus der Perspektive desjenigen, aus des Betroffenen, der es nicht möchte, dass das für ihn ein Übel ist.
Ja, ich kann an dieser Stelle auch nur noch mal wärmstens das Gespräch mit Burkhard Sievert empfehlen, mit dem ich über Anthony de Jose gesprochen habe und gerade besonders die Trittbrettfahrerproblematik, wo viele Leute der Meinung sind, hier ist ein Staat notwendig und so weiter, wo Anthony de Jose hervorragend dargelegt hat, warum das eben in allen möglichen Fällen nicht der Fall ist.
Ja.
Ich bin... So wie quasi jeder in Deutschland und jeder seit vielen Generationen darauf gepolt worden, dass Demokratie das beste Herrschaftssystem ist. Und je weiter ich mich durch libertäres Gedankengut davon entferne, desto wahnsinniger kommt mir das im Grunde genommen vor, weil allein die Vorstellung, dass... Du bist jetzt Rechtsanwalt und ich möchte gerne deine Dienste beanspruchen. Ich komme zu dir und ich sage dir, ich biete dir so und so viel Geld dafür an, dass du meinen Fall übernimmst und dass du für mich Recht vor Gericht streitest. Und jetzt kommen andere Leute dazu und eine Million Leute kommen dazu und wir müssen eine Abstimmung darüber machen, ob ich deinen Dienst nachfragen darf. Und dann kommt 2 Millionen andere Leute zu und sagen, nee, du darfst das nicht. Diese Logik kommt mir im Grunde genommen total wahnsinnig vor, aber so funktioniert im Augenblick unser Rechtssystem. Das ist im Grunde genommen so seit der Französischen Revolution. Und der einzige Grund, denke ich, warum sich das in die Köpfe der Leute gebrandmarkt hat, ist, weil sie in dieses System reingeboren sind und weil sie durch Schulbildung unter anderem jahrelang, jahrzehntelang dadurch dazu indoktriniert worden sind, das so zu sehen, obwohl das ja vorher auch schon Jahrhunderte, Jahrtausende lang keine gängige Praxis war. Es ist natürlich eine Sache, gegen diese Stacheldrahtzäune im eigenen Kopf anzukommen. Aber das andere Ding ist eine Praxis. Demokratie ist durchaus, sag ich mal, wehrhaft. Es schafft diese Illusion der Gerechtigkeit, weil jeder hat einen Stimmzettel und kann den abgeben und damit zum Beispiel feindliche Handlungen gegen seinen Nachbarn initiieren. Und trotzdem ist das ja eigentlich nicht wünschenswert. Warum ist unsere Demokratie so stark und so gut in den Köpfen der Leute verhaftet, obwohl die grundsätzliche Idee davon, wie eine Privatrechtsordnung organisiert wäre oder sein könnte, intuitiv viel logischer ist und dann nur Konflikte bekämpft werden, wenn sie auch tatsächlich aufstehen, statt dass schon im Voraus Millionen an Seiten, an Texten, an Gesetzen erlassen werden, die uns in ein System zwingen, von dem der normale Mensch doch eigentlich gar nichts hat?
Also zur Demokratie kann man sagen, da verstehen natürlich unter dem Begriff Leute auch verschiedene. Also, wenn sie sagen, beispielsweise jetzt droht eine neue rechte Partei, die Mehrheit zu gewinnen, da sagen sie, die gefährdet die Demokratie. Ja, wenn sie damit jetzt das Mehrheitsprinzip meinen, dann ist es ja gerade das, was sie eigentlich verfechten, ne? Dass also die Mehrheit bestimmt, wo es lang geht. Aber dann weiß man, also muss also noch mehr dahinter stecken als das Mehrheitsprinzip. Und Demokratie hat ja zwei Bedeutungen. Selbstbestimmung, Selbstverwaltung. Jetzt kommen wir von Demos, Dorf und Krateien, verwalten, beherrschen. Und das ist eigentlich sozusagen im Griechischen die Idee der kommunalen Selbstverwaltung.
Und, ja, aber Moment, was heißt Selbstverwaltung? Selbstverwaltung über mich selbst und über meinen eigenen Körper bin ich dabei. Aber sobald ich mich in einer Gruppe organisiere, dann sprechen wir doch genauso wieder über einen Anthropomorphismus, so wie du es eben schon gesagt hast.
Genau. Dann kann man sagen, dass in dem Sinn dann mit Selbstverwaltung, dass da halt eben kein Fürst ist oder sowas, dem die Stadt gehört, sondern dass die Mitglieder der Stadt diese selbst verwalten. Und das können sie natürlich auf zwei Arten und Weisen. Also Mehrheitsbeschlüsse erfordern ja keineswegs, dass man feindliche Handlungen gegen andere einsetzt. Man kann, wenn es jetzt da im Dorf 100 Leute gibt und 70 sagen, wir wollen die Straße, dann hat Mises gesagt, das ist ja kein Problem, da gibt es eine Koalition der Willigen, da braucht man niemand anders dazu zwingen. Und da wird diese Straße gebaut. Und dass andere die Straße nicht mitbenutzen, ist aus der Sicht derer, dass andere die Straße mitbenutzen, die nicht bezahlt haben, ist ja aus der Sicht derer, die es machen wollen, okay, sonst würden die 70% das ja nicht tun. Für die bringt das den Vorteil.
Aber dann fände ich es aber wichtig zu bemerken, haben die 30, die überstimmt sind, vorher dem zugestimmt, dass sie also es wäre für mich schon eine feindliche Handlung insofern.
Wenn man die zum Zahlen zwingt, davon rede ich ja nicht. Die zahlen dann ja auch nicht mit. Das meine ich ja mit einer Koalition der Willigen. Die 70%, die die Straße wollen, die bauen sie dann.
Ja, okay, nicht mitbezahlen ist noch eine Sache, aber vielleicht läuft die Straße gerade durch meine Nachbarschaft und nicht durch die der anderen 70 oder so.
Ja, ja. Das ist natürlich da die Mitbenutzer, also wenn etwas im gemeinsamen Nutzen ist, ja, und da jemand durch den Straßenbau außer Besitz gesetzt werden soll, dann wäre das dem gegenüber eine feindliche Handlung. Dann könnte man sich mit dem aber auch einigen. Ja. Da kann man ja dem Angebot machen und sagen, okay, dürfen wir hier die Straße bauen? Wir sind bereit, dir da eine gewisse Entschädigung zu zahlen. Also das setzt auch immer noch nicht voraus, dass man notwendigerweise feindlich handeln muss. Ja. Damit nämlich Mehrheit, also ich weiß auch, was du hinaus willst. Ne?
Ich hätte auch gesagt, für mich wäre es sofort völlig okay, wenn ich sage, ich bin ja freiwillig in diesem Dorf. Ich schließe mich ja mit den anderen 100 zusammen und sage, naja, wenn ich überstimmt werde, dann ist das okay, ich möchte trotzdem hier in diesem Dorf wohnen. Insofern würde ich das schon wieder akzeptieren. Also ich wollte jetzt keinen Riesenpunkt draus machen.
Nee, ich meine aber nur, dass die Mehrheit, also man kann klar sagen, aus der Handlungslogik, aus Zahl kann Recht nicht folgen. Also wenn 4 Leute in den 5. Ja, misshandeln, ja. Ja, dann kann ich nicht sagen, dann ist es so, dass 80%, wenn ich diese Gruppe betrachte, für die Misshandlung sind. Aber aus der Perspektive des 5. ist es natürlich nicht recht, sondern ihm ist es höchst unrecht, misshandelt zu werden. Ja. Ja, und wie sollte denn aus Zahl Recht folgen? Das kann ja auch keiner erklären. Ne? Das ist ja wär so ein Deus Ex Machina, was man da bräuchte. Ne? Da hast du eine Zahl, ein Zahlenverhältnis, ein Größenverhältnis und auf einmal wirst du ein Recht haben. Recht im handlungslogischen Sinne bedeutet, dass es immer eine freiwillige Vereinbarung braucht. Ja? Und dann habe ich das Recht ist dann immer das Spiegelbild der Verpflichtung. Ja? Wenn ich mich verpflichte, dem Bäcker 40 Cent zu geben und der verpflichtet sich, mir das Brötchen zu geben, dann habe ich das Recht auf das Brötchen und umgekehrt der Bäcker das Recht auf das Geld. Ja? Das ist dann Recht. Wenn ich den Bäcker zwinge, mir das Brötchen zu geben und ihnen übel androhe, ja, dann habe ich die Macht, eventuell dies zu tun, aber dann ist es ja nicht Recht. Ne? Das ist was anderes. Also das Recht des Stärkeren ist Quatsch, ja, diese Formulierung. Ja. Der Stärkere mag mehr Macht haben, auch das ist eine nicht informative Tautologie. Ja. Man sagt halt, der Mächtige ist der Stärkere, aber Recht ist es deswegen noch lang nicht, weil der Unterschied zwischen Recht und Macht ist ja handlungslogisch bedeutsam. Ne? Du hast bei Recht hast du immer eine Win-Win-Situation, ja, alle Beteiligten gewinnen. Wenn ich Macht einsetze in Form von Zwang und jemanden zwinge, so zu handeln oder mir etwas für seinen Besitz zu geben, habe ich immer eine Win-Lose-Situation. Ist also was anderes. Also Recht kann handlungslogisch nicht einseitig gesetzt werden, nicht aufgezwungen werden. Natürlich, und heute ist die herrschende Meinung der Rechtspositivismus, ja, wenn also der Recht auf eine formale Art und Weise zustande kommt und da meinetwegen auch eine Mehrheit dafür ist, dann gilt das für alle, dann ist das Recht. Aber da müsste man immer noch unterscheiden zwischen aufgezwungenem Recht und freiwillig vereinbartem Recht. Und dann hätte man alle Eigenschaften, die ich jetzt gerade gesagt habe, der feindliche Handlung, die wären dann halt bei dem aufgezwungenen Recht auch da. Ne? Dass ein friedlicher Mensch mit Zwang bedroht wird und dass er hier zu einer Handlung gezwungen wird oder etwas von seinem Besitz aufzugeben. Also aufgezwungenes Recht, sprich Macht, ist etwas ganz anderes als das Recht der Handlungslogik, das nur durch freiwillige Vereinbarung zustande kommen kann. Es ist ja auch einsichtig, dass Recht dem Handeln nicht vorausgesetzt sein kann, ja, dem menschlichen Handeln, sondern Recht kommt erst durch menschliches Handeln zustande, durch die freiwillige Interaktion.
Wenn wir Praxeologie, so wie österreichische Schule, ist wertfrei, hast du schon gesagt, aber nichtsdestotrotz bist du ja ein Mensch mit deinen eigenen Wertevorstellungen und du entscheidest, wo du bist und wo du gern leben würdest. Und wenn du dir jetzt in deinem Kopf so ein bisschen deine perfekte Gesellschaftsordnung ausmalst, woran orientierst du dich? Wie läuft das? Bei mir zum Beispiel ist es viel gewesen Ethik der Freiheit von Murray Rothbard für diejenigen, die das kennen. Ich finde, er legt erstmal sehr, sehr gute Grundlagen da. Ich glaube nicht, dass eine Privatrechtsordnung, sei es im kleinen Maßstab wie in einer freien Privatstadt jetzt, so wie Titus Gebel es zum Beispiel beschreibt, oder sei es in einem zum Beispiel sezessionierten Deutschland, in dem wir jetzt auf einmal 400 Klein- und Kleinststaaten haben. Wie stellst du dir das so ein bisschen vor? In welche Richtung soll es gehen? Wie hättest du es gern, wenn du jetzt ganz frei rumspinnst?
Ja, also wenn man eine friedliche und freundliche Gesellschaft möchte, dann bräuchte man friedliebende und freundlich gesinnte Mitmenschen. Also das auf der Praxeologie können wir sagen, und dann ergibt sich das im Prinzip von selbst. Da brauchen wir gar nicht unsere Fantasie bemühen, weil da wird so viel passieren, was wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. In der Praxeologie wissen wir, was der Urgrund des Handelns ist. Also das Handeln, wie du deine Ziele wählst und deine Mittel bewertest, die zu erreichen, das folgt aus deinem Denken und Fühlen. Und dein Denken und Fühlen, das geht hervor aus deinen oft unbewussten Einstellungen und Überzeugungen. Und diese Einstellungen und Überzeugungen der Menschen, die ihnen oft nicht mal bekannt sind und die oft im Widerspruch zueinander stehen, auch noch die Einstellungen und Überzeugungen, die sorgen für ihr Denken und Fühlen. Und deswegen braucht man für eine friedliche und freundliche Gesellschaft eine aufgeklärte Gesellschaft. Das heißt nicht, dass man jeden Einzelnen erreichen muss, sondern Edward Bernays, der Neffe Sigmund Freuds, der sprach da vom Schattenkabinett. Ja, das es gibt in jeder Gesellschaft sozusagen. Schattenkabinett nicht in dem Sinn, dass es eine Verschwörung ist, sondern vielmehr kennen sich die Mitglieder des Schattenkabinetts oftmals gar nicht, sondern das bedeutet einfach, dass es diejenigen Menschen sind, von denen die Masse der Menschen ihre Ideen übernimmt. Wie Sie es halt gesagt, die Masse der Menschen hat keine originellen Ideen, ja, oder formt die nicht selber, sondern übernimmt die. Und dieses Schattenkabinett, das sind eben dabei Menschen, wir sprechen auch von Multiplikatoren, auf die andere hören. Ja, das ist nicht nur Politiker, Journalisten, Intellektuelle, Schauspieler, Fußballer. Das geht runter bis zum Bürgermeister im Dorf und dem Vorsitzenden des Taubenzüchtervereins. Ja. Und wenn man diese Menschen erreicht und die friedliche und freundliche Haltungen zu sich selbst haben, dann wird sich das ausweiten auf die Gesellschaft. Und um die zu erreichen, ist eben Aufklärung notwendig. Ja. Aufklärung über Ökonomie, das ist die heute herrschende Ökonomie des Interventionismus hier im Westen, wenn man so sagen würde, ja, des Zwangs- und fallweisen Eingreifen des Staats in das Marktgeschehen. Zu was die führt, darüber aufzuklären, dass der Kapitalismus, viele denken ja, das, was wir jetzt hätten, sei Kapitalismus, ja? Wo an allen Ecken und Enden staatliche Interventionen sind und auch noch die normal arbeitenden Bürger hohe Steuerlasten tragen etc. Das hat mit Kapitalismus nichts zu tun. Kapitalismus ist einfach die freiwillige, arbeitsteilige Produktion und dann der freiwillige Austausch. Und der Kapitaleinsatz, das ist Kapitalismus. Es ist die Abwesenheit von Zwang. Sobald Zwang da ist, ist es kein Kapitalismus mehr. Und das hatten wir natürlich in der Reinform noch nie. Ja? Aber es gibt ja noch, aber es gibt eben in dem Sinne, es gibt Unternehmer und es gibt Kunden, die Angebote ablehnen können. Ja? Also es gibt eine gewisse Unternehmerfreiheit und Konsumentenfreiheit haben wir, aber natürlich nicht die volle Unternehmerfreiheit und Konsumentenfreiheit in allen Bereichen gibt es erzwungene Interventionen. Ja. Und darüber müsste man halt aufklären, ne, dass das nicht notwendig ist, dass Wirtschaft keineswegs ein Nullsummenspiel ist. Das Beispiel, das ich dir gerade gesagt habe mit dem Bäcker, oder nehmen wir an, das Beispiel, ich habe mein Fahrrad über eBay verkauft. Ja, für mich hatte das keinen Wert. Es hat mich nur daran behindert, dass ich an die Werkbank rankomme, ja, und jemand anders hat aber 200 Euro dafür geboten. Ne? Es ist noch nicht mal was produziert worden, es steht ein altes Fahrrad in der Garage und die Win-Win-Situation, beide werden wohlhabender. Ja? Und weil ihm war das Fahrrad mehr wert als die 200 Euro und mir waren die 200 Euro mehr wert als das Fahrrad. Ne? Also das Wissen die Menge der Menschen nicht. Oder sie denken dann, die Reichen wären ihnen schädlich im Kapitalismus. Ne? Auch die neue Rechte postet es ja. Ne? Da gibt es dann eine 20-80-Verteilung. Ja? Und dann haben 20% 80% des Vermögens. Ja, selbst wenn das der Fall ist, wenn es auf friedliche und freundliche Art und Weise zustande kommt, dann verstehen viele neue Rechte überhaupt nicht, was das bedeutet. Ja? Weil im Kapitalismus ist der Kunde König. Wenn ich Produktionsmittel habe, ja, dann habe ich die, hat Mises gesagt, praktisch als mittelbarer Besitzer für den Kunden. Ja, weil wenn ich die anders einsetze, die Reichen essen ihre Fabriken ja nicht auf, ne? Sondern im Gegenteil, oder die Mietwohnungen waren ja nicht selbst bewohnt, sondern da werden Güter für andere produziert. Die Produktionsmittel stehen im Dienst des Kunden und zwar deswegen, weil der Kunde ja mit seinen ablehnbaren Bezahlungen. Er kann ja freiwillig, er kann ja sagen, ich lehne das ab. Und wenn er bezahlt, müssen die Preise, die die Kunden bezahlen, dafür ausreichen, dass der Unternehmer all seine Aufwendungen decken kann. Das heißt, er ist dazu gezwungen, nach den Wünschen des Kunden zu produzieren, und die Produktionsmittel sind in Wirklichkeit in der, oder natürlich nicht so, dass die Kunden darüber abstimmen oder sonst was, aber natürlich mit Handheben, aber sie stimmen darüber ab mit ihrem Geldbeutel. Wenn sie es nicht, wenn der Unternehmer Verluste macht, dann geht er auf die Dauer, bei dauerhaften Verlusten geht er pleite, ja, insolvent, und das Kapital kommt aus der Sicht der Kunden in bessere Hände.
Ja.
Da gibt es so viele Irrtümer, die ganz, ganz verbreitet sind, ja, dass der Reiche da schädlich wäre. Dann ist es natürlich so, dass der Kuchen natürlich immer größer ist in der kapitalistisch-freiheitlichen Gesellschaft. Zwar denknotwendig, ja, weil die haben am besten auf rationale Wirtschaftsplanung zurückgreifen können, ne? Weil es für alles eben Preise gibt.
Schön. Elon Musk hat mal, also ihm wurde da vorgeworfen, na, er ist der reichste Mann der Welt, er könnte den Welthunger in Afrika besiegen. Und er hat einfach nur auf Twitter einen Post darüber abgesetzt, dass er sagt, es soll mir mal bitte jemand erklären, wie ich das machen soll. Wenn mir jemand erklärt, wie das geht, dann würde ich das ja liebend gerne tun. Aber wie du gerade gesagt hast, ne, dieses Kapital, für das er als reich gehalten wird, das steckt in Fabriken und in Tesla-Aktien und weiß der Geier was. Das ist nicht einfach, irgendwie frei verfügbar. Und am Ende des Tages, ja, entscheidet eben der Kunde darüber. Aber und die Neurechten und die Altlinken, die sind da ziemlich nah beieinander. Das ist ein und dieselbe Medaille derselben Seite. Ich habe irgendwie immer die Vorstellung, wenn ich mit diesen Leuten spreche, dann ist Kapitalismus nur irgendjemand macht irgendwas mit Geld. Aber der Gedanke geht nicht viel weiter.
Darüber müssen wir eben aufklären, dass diese Zivilisation auf Kapitalismus gründet und mit dem Untergang des Kapitalismus auch diese Zivilisation untergehen würde. Ja? Weil die Voraussetzungen, die wir hier haben, die vielen Menschen, die heute leben und den Wohlstand, der gewonnen ist, ja, Millet hat das ja gestern in seiner Rede schön gesagt, wie viel aus der Armut herauskamen etc., weil mehr Kapitalismus zugelassen wird. Ja? Wir haben keinen Kapitalismus, aber es wird sich geöffnet der Marktwirtschaft. Russland hat sich der Marktwirtschaft geöffnet, China hat sich der Marktwirtschaft geöffnet und jetzt auch viele afrikanische Länder haben sich der Marktwirtschaft geöffnet, asiatische Länder wie Vietnam etc. Und je mehr Marktwirtschaft, desto mehr Wohlstand, kann man sagen. Das ist so. Das ist die einzige Form überhaupt, denn wenn ich Leute zwinge, die für die Produktion zu bezahlen. Ja, dann das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich das Übel, das ich Ihnen androhe, dass Ihnen das noch schlimmer vorkommt, als zu bezahlen. Ja, aber ich weiß, wenn ich die Wertschätzung der Menschen wissen will und nur so kann ich ihre drängendsten Bedürfnisse herausfinden, dann muss das Angebot ablehnbar sein, die Produktion eines bestimmten Guts oder einer bestimmten Leistung zu finanzieren.
Stichwort Aufklärung. Du bist ja nur Vorstandsvorsitzender vom Mises-Institut. Ja. Und ich bin riesengroßer Fan vom Mises-Institut. Ich gucke mir jeden Vortrag an. Nicht diesmal auf YouTube, weil ich live vor Ort war, aber ansonsten bin ich da ein großer Fan von. Gibt es neue Entwicklungen oder irgendetwas anderes, was uns da von Seiten des Mises-Instituts noch in naher Zukunft ansteht? Das Mises-Institut ist in Deutschland noch nicht so alt, wenn ich das richtig verfolgt habe. Das gibt es, glaube ich, seit 2013, meine ich, ne?
Ja, 2012, denke ich, ja. 2012, ja, ja. Also 11, 12 Jahre, ja.
Ich wollte in jedem Fall einfach nur darauf hinweisen, die Seite vom Ludwig von Mises-Institut ist immer sehr sehenswert. Da kommen sehr, sehr gute Artikel raus. Kann ich nur jedem Zuschauer wärmstens ans Herz legen.
Also was wir, weil wir es jetzt gerade auch hatten, dieses Thema, also was ich merke vom Themenschwerpunkt her, ist Aufklärung immer mehr in den Vordergrund. Und wir sind da auch darauf gestoßen. Kant hat es ja gesagt, dass es also nicht daran liegt, dass die Menschen verstandesmäßig nicht dazu in der Lage wären, die Praxeologie, Kant hat nicht von der Praxeologie gesprochen, verstandesmäßig nicht dazu in der Lage wären, sich selbst aufzuklären oder ihre Vernunft einzusetzen. Er sagt, sie wurden verängstigt, entmutigt von der Obrigkeit. Sie wurden in den geistigen Gängelwagen gesperrt. Ihnen wurden Vorurteile eingepfercht. Und also Kant spricht da die psychologische Dimension an. Und bei uns kommen wir auch immer mehr auf diese psychologische Dimension. Ja, warum emotionieren Menschen feindliche Handlungen gegen andere Menschen? Ich habe da eine 12-teilige Serie auch auf Freiheitsfunken geschrieben, also 12 Artikel, die Psychologie der Politik, kann man vielleicht verlinken unter das Video.
Mhm, wo wir
machen wir diese feindseligen Haltungen, ne, aus der Kindheit. Dann sind es eben grundlegende Einstellungen zu Schuld, Scham, Ungenügen, Angst vor Trennung etc. Und die lassen einen dann emotionieren, feindlich, manche gegen sich selbst und manche gegen andere eingestellt zu sein. Ja. Manche halten sich für ungenügend, ja. Die wären gern bessere Menschen. Da kann die Praxeologie, könnte ihnen helfen, kann sagen, jeder ist jederzeit vollkommen, in dem Sinne, dass jeder das Ergebnis seiner Lebensgeschichte ist. Das ist das, die zwei Kategorien, in denen wir denken, sind Kausalität, wenn dann, Ursache, Wirkung, nichts geschieht ursachslos, kann ursachslos geschehen, ja. Und Finalität, abzielen auf etwas, also Vorlieben haben. Wir gehen davon aus, dass Handelnde Vorlieben haben, dass ihnen nicht alles gleichgültig ist. Also bräuchten wir auch kein Wissen, weil wer keine Ziele erreichen will, ein Stein, braucht nichts zu wissen. Wissen ist ein Instrument für einen Handelnden. Deshalb ist auch die Erkenntnistheorie Teil der Praxeologie. Und deswegen könnten wir jetzt sozusagen den Menschen sagen, Max Stirners berühmter Satz ist es, wir sind jederzeit vollkommen, wenn wir es keinem höheren Recht zu machen brauchen. Wer will uns das dann aberkennen? Und wir sind genau das Ergebnis unserer Lebensgeschichte, unserer Ontogenese. Mit der Kindheit, die man hatte, mit dem Erwachsenwerden, mit dem, wie man indoktriniert wurde, musste man halt so werden, wie man jetzt ist. Da kam nichts ex nihilo, ja, ursachslos dazu, sondern das hat alles seinen Grund. Jeder muss so ticken, wie er tickt. Und dann könnte man diesen Einstellungssatz, ja, ich bin ungenügend, könnte man sagen, okay, der ist dann weg und dann brauche ich nicht mehr niedergeschlagen sein, weil ich mich für ungenügend empfinde. Und dann gibt es natürlich andere Menschen, die wenden das dann auf andere an. Ja, die finden, die Welt ist ungenügend, die anderen sind ungenügend, ja, die müssten besser gemacht werden. Ja, da bin ich in so einer Art progressiven Verbesserungswahn. Und die müssen da auch gezwungen werden, dass die besser werden, ja, dass die Welt eine bessere wird. Und da soll auch Zwang eingesetzt werden. Solche Einstellungen findet man ganz häufig. Oder manche denken, die Welt schuldet ihnen etwas. Ja, jetzt haben wir gerade gesagt, Schuld erfordert eine individuelle Vereinbarung. Ja, in meinem Buch habe ich ja geschrieben, der richtige Einstellungssatz ist, die Welt schuldet mir nichts, nicht einmal Gerechtigkeit. Ne? Erzähl das mal einem jungen Menschen, der explodiert. Ja, der denkt, natürlich schuldet mir die Welt Gerechtigkeit. Obwohl die Welt auch kein handelndes Wesen ist. Ne? Und der imaginiert, also jemand anders schuldet ihm was, obwohl der sich gar nichts verpflichtet hat. Ne? Und dann denkt er natürlich, er setzt jetzt legitimermaßen Zwang ein, weil es schuldet der mir, dass der abgibt. Mhm. Auch wenn der sich selbst friedlich verhält und mit ihm vielleicht gar nicht kooperiert. Ne? Wenn es Das ist ja von der Idee her, jetzt stell dir vor, da sind ein paar Leute auf Indonesien, die kooperieren und die werden reicher und jetzt käme der Linke aber trotzdem auf die Idee, auf das, deren Vermögen muss ich zugreifen. Die schulden mir was, die können doch nicht einfach machen, was sie wollen, ja, und da immer reicher und reicher werden. Und hier gibt's, die müssen abgeben. Und es sind natürlich viele Dinge, die wir auch in der Kindheit schon beigebracht bekommen haben. Ne? Also von den Eltern kriegst du ja so, du schuldest ihnen Gehorsam zumindest vermittelt. Ne? Und da hast du dich als Kind ja auch nicht dazu verpflichtet. Und früher hat man dann die Kinder, wenn sie 14 waren, in der Initiation, hat man ihnen dann gesagt, ja, da haben wir dich ein bisschen, ne, das diente deiner Sicherheit. Ja. Aber im Prinzip haben wir dich angelogen. Ja. Jetzt als Erwachsener können wir es dir sagen. Heute passiert das nicht. Und auch Erwachsene imaginieren noch, dass andere Leute ihnen was schuld sein könnten oder sich selbst was schuldig sein könnten. All diese Vorstellungen geistern rum und führen dann am Ende des Tages dazu, dass sie feindselige Handlungen gegen andere emotionieren oder auch sich selbst gegenüber feindselig verhalten, indem sie depressive und niederschlagend machende Sprechgedanken die ganze Zeit abspulen. Ne? Und dann, ach, ich bin so schlecht, ich bin fehlerhaft, ich sollte schlanker sein, schöner sein. Das ist wirklich, da geht die Handlungslogik hin. Ja? Die Psychologie ist ja genauso eine Wissenschaft vom komplexen Phänomen, das hier empirisch betrieben wird, aber die baut genauso auf der Handlungslogik ab wie alle anderen Wissenschaften vom menschlichen Handeln. Nur, dass es fast keinem bewusst ist, weil Mises absolut nicht den Stellenwert in der Wissenschaft hat, den er haben müsste. Hat er die Grundlage für die Gesellschaftswissenschaften geschaffen Und trotzdem kenne ich fast keiner. Der ganz interessante Ökonom Anthony C. Sutton hat das auch beschrieben. Er hat gesagt, zu seiner Zeit, Sutton ist glaube ich 2002 gestorben, aber da ging es um die 70er Jahre, war praktisch, waren die Colleges in den USA kollektivistisch ausgerichtet. Ja, man sah kaum Vertreter der Austrian School of Economics und das auch ganz bewusst so mutmaßte Sutton, weil die American Economic Society hat sich ja für die Empirie entschieden. Er hat gesagt, das ist eine empirische Wissenschaft, wie die Naturwissenschaft, die Wissenschaft von der Ökonomie. Und die seien da aussortiert worden. Und selbst hat er dann gesagt, und selbst der unangefochten klügste Kopf dieser Schule oder der klügste Kopf, Ludwig von Mises, hat es nicht geschafft, in den USA eine feste Anstellung als Professor an einer Universität zu finden. Ja. So viel zur akademischen Freiheit, ja, hat er dann gesagt, der Anthony C. Sutton. Das heißt, das ist natürlich auch, das sind ja für Leute, die Beharrungsinteressen haben am jetzigen System, sind die Erkenntnisse der Austrian School of Economics und der Praxeologie ja nicht schön anzuhören. Ja. Das ist ja nicht schön anzuhören, dass man sagt, Moment, was du da machst, ist eine feindliche Handlung. Ja. Moment, was du da vorgibst, dass Interventionismus irgendwie das bewirken könnte, was du sagst, das ist von vornherein falsch. Ja. Das brauchen wir auch gar nicht erst zu testen, sondern die Empirie ist ja super, ja, weil dann gibt es dann immer welche, die kommen zu den gewünschten Ergebnissen, weil sich eben die Daten unterschiedlich interpretieren lassen, die Wirtschaftsdaten, die Geschichtsdaten. Und dann kann man diejenigen aussortieren als Experten, als die führenden Köpfe der Wissenschaft, die zu den Ergebnissen gelangen, die dem eigenen Beharrungsinteresse, also man möchte an der Macht bleiben, egal ob man jetzt Big Business, Big Media, Big Government ist, ja, die haben ja alle Beharrungsinteressen. Da ist natürlich Handlungslogik, kommt da unbequem daher, ne, die wertfrei sagt, aber hör mal her, es gibt freiwillige Kooperation oder erzwungene Tertium non datur. Ja, dazwischen gibt es nichts. Man kann genauso wenig ein wenig zwingen, wie man ein wenig schwanger sein kann. Ne? Deswegen führt die Handlungslogik ein Schattendasein. Das war also gestern, als Javier Milei, wir sprechen hier am Tag danach, im Weltwirtschaftsforum, seine Ansprache geredet hat, der hat ja da auch eben das so dargestellt, dass es zwar empirisch belegbar ist, aber dass wir das auch von vornherein sagen können, ne? Weil der Kapitalismus eben darauf aufbaut, auf der freiwilligen Interaktion, ja? Dass niemand gezwungen wird.
Andreas, ich könnte noch stundenlang mit dir sprechen, aber wir müssen langsam irgendwie ein bisschen zum Ende zu kommen. Ich möchte dich noch eine Frage fragen. Wenn du irgendwie einen Blick in die Glaskugel werfen kannst, was ist deine persönliche Einschätzung so in den nächsten 5 Jahren ungefähr? Was wäre so das Best Case, was wäre das Worst Case Szenario? Ganz kurz, wenn du das beschreiben magst, aus dem Gefühl raus.
Aus dem Gefühl raus, also der Best Case wäre für mich, Kant hat das schön dargestellt und Goethe auch schon. Er hat dargestellt, dass diese Vorurteile, die den Menschen eingepfercht würden von der Obrigkeit, sich irgendwann gegen sie selbst wenden würden, werden, also gegen die Obrigkeit. Ne? Also wenn die Menschen dann an den Sozialismus glauben und der Sozialismus kommt, ist ja jeder der Unterdrückte, der jetzt nicht gerade zu der Clique an der Macht gehört, wie Henry Leslie sich ausdrückt. Ne?
Natürlich.
Und deswegen hat gesagt, dass Kant war seine Hoffnung, dass es also sozusagen die Regierenden irgendwann selbst zu ihrem eigenen Nutzen erkennen, bevor sie unter das Joch kommen, dessen, was sie angerichtet haben, ja, dass sie den Menschen zulassen, dass die Menschen sich selber aufklären. Kant hat gesagt, sie würden sich ja leicht selber aufklären, allein man lässt sie nicht. Ne? Satzungen und Formeln, also die Gesetze und die Regulierung, hat er geschrieben, sind die Fußschellen der Unmündigkeit, die Leute in der Unmündigkeit halten. Ne? Und dass das also einigen unserer, wie Kant gesagt hat, selbst eingesetzten Vormünder einfällt, Goethe hat es auch schön beschrieben, ne? Ein Zauberlehrling, da ging es ja darum, dass wir haben beim Zauberlehrling jemanden, der möchte sich Knechte, durch das Wort möchte er sich Knechte schaffen, die für ihn das Wasser schleppen. Ne? Das Bild ist natürlich ja die Propaganda. Ja? Und am Anfang scheint es ja auch recht gut zu klappen, ja? Aber dann am Ende geht es ganz schön schief und Goethe lässt seinen Zauberlehrling sagen, die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los. Und wir haben dann auch dieses berühmte, zu dem Thema berühmte letzte Worte, dieser eine Revolutionär in Frankreich, mir fällt jetzt gerade sein Name leider nicht ein, der gesagt hat, die Revolution ist wie Saturn, sie frisst ihre Kinder. Das hat er am Schafott gesagt. Ne? Also er ist dann
war auch das Robespierre?
Nein, es war nicht Robespierre.
War das Robespierre?
Ist auch egal. Der Name findet sich, also ich habe das in einem Freiheitsfunken-Artikel geschrieben.
Ja, die Revolution frisst ihre Kinder, ist aber auch ein bekannter Spruch.
Genau, ist ein bekannter Satz und der ist eben von dem und der ist ja praktisch dann unter das Joch diese eingepflanzten Vorurteile gekommen, ne, die er da eingetrichtert hat, oder auch Trotzki, der dann später von Stalins Truppen, also die Verfechter des Sozialismus, die Verfechter des Kommunismus, die Verfechter dieser eingepflanzter Vorurteile zum feindlichen Handeln, nicht aufgeklärter Haltungen, denen droht eben ständig, dass sie Opfer werden einer nicht aufgeklärten und feindseligen Gesellschaft dann selbst. Ja? Also es ist keineswegs garantiert, dass sie, wenn ihre Ideen durchgreifen, ja, und der Interventionismus immer mehr in den Sozialismus führt, dass sie dann auch noch zu Big Business oder Big Government gehören, sondern sie können dann genauso Leidtragende sein. Und das würde ich sagen, das wäre doch so eine Hoffnung, ne, dass mehr Menschen, das war jetzt ja auch eine Überraschung, dass Javier Milei Präsident wird. Und auf einmal hört man am Weltwirtschaftsforum einen Vortrag, der genauso gut beim Ludwig von Mises Institut Deutschland gehalten hätte.
Ja.
Javier Milei. Überraschend und schnell. Deswegen kann man nicht sagen, wie lang sowas dauert. Ne. Aber dass sich die Aufklärung verbreitet und dass immer mehr Selbstdenkende unter den Vormündern, so hat Kant sich ausgedrückt, aufwachen, aufgeklärt werden und den Menschen die Freiheit geben wollen. Das wäre so die Perspektive. Und dann kommt alles andere von selbst. Friedliebende Menschen mit freundlichen Haltungen zu sich und der Welt, ja, die wollen niemand anders zwingen. Dann wird's, dann werden wir sehen, wie eine freundliche und friedliche Gesellschaft aussieht. Weil die eben nicht emotionieren, dass ihrem Nachbarn sozusagen im metaphorischen Sinne mit der Waffe gedroht wird, damit er tut, was sie lieber wollen. Ne?
Ich finde, das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich würde es dabei belassen. Vielen Dank, Andreas.
Ja, danke für die Einladung. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen.